Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Mais um café. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee. Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen zum Maisum Café, der Podcast, produziert von Radio Dreieckland in Freiburg in Kooperation mit der Agência Pulsar in Brasilien. Heute sind wir beim Runden Tisch in Weimar, Runder Tisch Brasilien, und machen mal wieder eine externe Sendung. Wir haben auch wieder Gäste aus Brasilien zugeschaltet, die sich gleich vorstellen können.
Bem-vindos ao nosso programa Podcast Maisum Café, uma produção da Radio Dreieckland e da Agência Pulsar Brasil. Nós estamos reunidos na cidade de Weimar, na Mesa Redonda Brasil, e vamos produzir a nossa programação ao vivo.
Vielleicht können sich Pedro und Nils hatten sich ja in der vorherigen Session schon vorgestellt. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt erst sozusagen zuschalten in diesem Podcast, wir sind ja bei einem Seminar und jetzt gerade in der zweiten Session dieses Forums, das wir gemeinsam hier über alternative Medien in Brasilien abhalten. Nils und Pedro sind von Amarc und beziehungsweise Pulsar, die kennt ihr auch schon aus vorherigen Podcasts, zumindest Nils. Und sie haben aber auch noch einen weiteren Gast. Und nachdem wir die portugiesische Übersetzung jetzt hören, würde ich Nils bitten, dass dort vorgestellt wird, wer noch mit dabei ist von dem Radio in Brasilien.
Do outro lado do oceano, Pedro e Nils, é a segunda sessão desta conferência sobre mídias alternativas, então os que estão aqui já conhecem os dois, agora os nossos ouvintes, pediria que se apresentassem, os dois representam a Amarc, um dos nossos parceiros na produção dos programas de rádio, o Nils já conhecem, pelo menos o Nils, tá o Pedro, e mais uma terceira pessoa, Nils, então, apresente quem está aí do outro lado.
Boa tarde, eu sou o Pedro, sou representante nacional da Amarc, e espero contribuir com o debate que a gente vai fazer aqui nesse programa.
Also, hallo, das ist Pedro, der wie sagt man, nicht der Präsident, aber der nationale Vertreter von Brasilien, von Amarc hier in Brasilien. Und ich bin Nils Brock, ich arbeite als Kooperant zusammen mit Amarc Brasilien im Programm der Gesetzgebung. Und eigentlich haben wir auch noch einen dritten Teilnehmer hier, Siri, der gerade wieder zur Tür rausgeschneit ist. Hier wird heute noch ein anderes großes Treffen organisiert von Medienaktivisten aus ganz Lateinamerika. Und er hat versprochen, dass er in 5 Minuten zurück ist. Bom, meu nome é Nils Brock, eu trabalho como cooperante com a Amarc Brasil. Aqui no Rio, e temos terceiro participante, o Siri, da Rádio Interferência, mas ele saiu porque se está organizando grande evento de mídia ativismo também. Ele está chegando justamente agora, então ele pode se apresentar pessoalmente.
Justo no tempo.
Olá, eu sou o Conrad, mas todo mundo conhece por Siri, sou do programa Muqueca de Siri, de Rádio Livre, que nasceu em 2006, começou na Rádio Interferência, Rio de Janeiro, depois foi para a Rádio Pulga, Rio de Janeiro também, aí com a repressão da Anatel, tirou as duas rádios do ar, o programa passou a entrar na grade de programação da Rádio Bronco em Barcelona, também na Rádio Almaina em Granada, 107,1. E agora a interferência está de volta. Então, atualmente o Muqueca está saindo por 3 antenas, e sempre buscando, assim, como eu sou completamente envolvido no movimento de rádio livre, e a minha busca, o meu interesse, meu objeto de pesquisa é essa ruptura do broadcast, onde, através do rádio livre, através dos coletivos, de qualquer ouvinte se tornar um programador, a gente quebra a barreira entre o emissor e o receptor. É isso que me interessa, o processo de multicast não é o que me interessa.
Ok. Ich übersetze mal schnell, also Konrad, der hier von allen Seri genannt wird, hat es jetzt auch hierher geschafft. Er macht seit 2006 das Programm Moqueca de Seri, zuerst in Interferencia, dann später auch in Radio Pulga, beides zwei freie Radios hier in Rio, die von der Regulierungsbehörde Anateo gewaltsam geschlossen wurden. Danach hat er auch mit freien Radios in Spanien, Radio Bronca in Barcelona und noch einem anderen Radio kollaboriert und ist jetzt zurück hier mit Radio Interferencia, das seit ein paar Wochen wieder auf Sendung ist, wieder eine Antenne aufgebaut hat, und sein Hauptinteresse war es, freie Medien und freies Radio machen angeht, besteht darin, diese Barriere zwischen denen, die zuhören, und zwischen denen, die Radio machen, aufzubrechen, also eine andere Art von Medien zu schaffen, einen anderen kommunikativen Raum.
Wir sind jetzt hier bei einem Seminar und das heißt, wir haben die Möglichkeit, mal mehr Fragen einzusammeln von Menschen, die normalerweise nicht bei uns im Studio von Radio Dreieckland sitzen und es auch nicht nach Rio schaffen. Deswegen würde ich gerne nach der Übersetzung das Mikrofon weitergeben und fragen, was habt ihr denn für Fragen an jetzt die Medienaktivisten, die hier vor Ort sind? Pedro, Siri, aber auch Leonardo ist natürlich hier und bitte stellt Fragen. Es ist die Möglichkeit.
Hoje nós estamos transmitindo diretamente ao vivo da Mesa Redonda aqui em Weimar, uma possibilidade de permitir perguntas do público que normalmente não vai aos nossos estúdios e nem tem a oportunidade de ir ao Rio tão cedo. Então, talvez o público aqui possa fazer algumas perguntas sobre mídias alternativas ao Pedro, ao Siri, ao Leonardo, a todos que estão à sua disposição.
Ja, mein Name ist Miriam. Ich studiere Medien- und Kommunikationswissenschaften hier in Deutschland und habe mich jetzt mit dem brasilianischen Mediensystem auch ein bisschen auseinandergesetzt. Und mich hat ein bisschen schockiert, dass das letzte Mediengesetz in Brasilien 1965 verabschiedet wurde und seitdem eigentlich nicht viel verändert wurde. Genau, auch nach dem Ende der Militärdiktatur eigentlich nichts mehr verändert wurde. Und ich finde es total klasse, das so zu sehen, dass es eben so eine große alternative Medienlandschaft auch in Brasilien gibt, die eben diese Demokratisierung konkret auch vollzieht. Aber mich würde mal interessieren, ob ihr vielleicht auch da eben in Bezug auf diese Gesetzesänderung, ob es da vielleicht auch irgendwelche Aktionen gibt, um da was zu erreichen.
Sou a Miriam, curso Comunicação aqui na Alemanha, estou aqui no seminário e já trabalhei bastante no sistema dos meios de comunicação no Brasil. O que me assustou, me chamou a atenção, foi a lei dos meios de comunicação, que data de 1965, quase inalterada desde então, mesmo após o fim da ditadura, sem grandes alterações. Então é interessante ver que tem uma mídia alternativa, que ela está com projetos concretos de democratização, contribuindo para esse processo, mas eu gostaria de saber se os militantes e os ativistas da mídia alternativa têm algum projeto de alterar, de mudar a lei, alguma campanha, alguma atividade para mudar a lei da comunicação social.
Bom, existem várias iniciativas nesse sentido de debater leis para comunicação no Brasil, por conta disso que você falou, que a lei é de 1962, na verdade, já tem mais de 50 anos, e ela sequer dá conta, por exemplo, das novas possibilidades tecnológicas e também da realidade política do país.
Also, natürlich gibt es eine ganze Menge Vorschläge, um das Gesetz zu ändern, sagt Pedro, aber bisher ist immer noch Realität, dass das Gesetz von 1962 Bestand hat, und in dem Gesetz sind halt Sachen formuliert, die weit an der technischen Realität, aber auch an den sozialen Verhältnissen und Bedürfnissen von Brasilien heute vorbeigehen.
Para complementar, existe uma atitude concreta hoje de diversos movimentos sociais organizados de comunicação que fizeram uma proposta de um projeto de lei de iniciativa popular, que é possível aqui no Brasil, e que dá conta de diversos aspectos da questão da comunicação, desde a comunicação comunitária, desde a divisão de espectro, a concepção, políticas públicas para a comunicação, divisão de espectro entre comunitárias, públicas, estatal e privado, setor privado, né, colocando as comunitárias no setor público. Tem essa iniciativa que é muito concreta, que está colhendo assinaturas para que seja um projeto que tramite no Congresso Nacional. E com relação, existem também iniciativas de diversos grupos para debater a questão da legislação. A AMARC, por exemplo, no ano de 2012, fez um ciclo de debates, de seminários pelo Brasil para debater a lei de rádios comunitárias, que se o Código Brasileiro de Comunicação é restritivo, a lei de rádios comunitárias é mais restritiva ainda.
Also, ein paar von den Initiativen zu nennen oder zunächst mal von den Punkten, über die viel diskutiert und gestritten wird. Da geht es zum einen, wer unter welchen Umständen das Radiofrequenzen nutzen kann. Das Gesetz sieht Community-Radios nur innerhalb von einem sehr engen gesetzlichen Rahmen vor, der später entwickelt wurde. Das ist ein zusätzliches Gesetz zu dem von 62 und es ist bis heute nicht ganz klar, wo die Community-Radios überhaupt hingehören, denn im Gesetz von 62 ist nur die Rede von öffentlichen Radios, von staatlichen Radios und von privaten. Also und unter welchen Bedingungen Radio gemacht werden kann in der Community, darüber wird diskutiert. Der konkreteste Vorschlag dazu ist eine Gesetzesinitiative von unten, für die gerade Stimmen gesammelt werden in Brasilien. Da es bisher nie geschafft wurde, einen Gesetzesentwurf im Parlament zu diskutieren, weil es dort immer eine Mehrheit gab bisher gegen diese Änderung, was auch damit zu tun hat, dass viele Parlamentarier Medienunternehmer sind oder da ein paar Gefallen schuldig sind. Und jetzt halt der Versuch, so eine Gesetzesinitiative von unten zu starten, wenn genug Unterschriften zusammenkommen, dann muss diese Initiative im Parlament besprochen werden. Und unabhängig davon, sagt Pedro auch nochmal, hat AMARC in den letzten Jahren Seminare gemacht, regionale Seminare, um die Leute, die Community Radio machen, selbst zu befragen, was sich konkret ändern muss auf der gesetzlichen Ebene, damit ihre Arbeitsbedingungen leichter werden. Und der Versuch ist, das eben zu vermitteln und dann auch gegenüber den Autoritäten zu artikulieren.
Você quer comentar também, Siri?
Siri wird jetzt auch noch aus Sicht der freien Radios was dazu sagen.
Bom, enfim. Primeiro, em relação a essa mudança na lei, isso aí não é uma discussão que está presente nos coletivos de rádio livre, porque o movimento de rádio livre não tem interesse em qualquer tipo de concessão, ou utiliza o artigo 19 para embasar e se comunicar por esse direito, então isso está fora de questão. O que está em exaustão sendo discutido no movimento é o padrão para o rádio digital brasileiro, que isso é uma questão de sobrevivência mesmo. A gente tem um sistema digital cognitivo, no caso aqui como é bem polarizado, HD Rádio e DRM, então nós estamos em campanha pelo DRM para poder continuar existindo. Tá? Para isso mesmo tem os encontros semana que vem, que é a maneira como a gente faz.
Legal. Also Siri stellt klar, dass diese Frage von den Gesetzesänderungen für die freien Radios keine große Rolle spielen, denn die berufen sich darauf, dass das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung, also Artikel 19 der Menschenrechtserklärung der UNO, dieses Recht allen zugesteht und deswegen der Staat kein Recht hat, da einzugreifen und dass man deswegen auch keine staatliche Gesetzgebung brauche. Also freie Radios beschäftigen sich wenig damit, aber sie beschäftigen sich trotzdem mit dem Gesetzesrahmen, und zwar im Moment im Fall mit der Digitalisierung des Rundfunks in Brasilien, denn da ist die Befürchtung, dass es da zu Ausschlüssen kommen kann. wenn ein Standard eingeführt wird, der nicht offen ist und der das Radio zu sehr verteuern würde, auch für die freien Radios. Deswegen sind sie da sehr aktiv, auch eine Veranstaltung nächste Woche, eine Konferenz mit zu organisieren. Ja, das ist der Stand der Dinge.
Ihr hört immer noch Maijum Café, den Podcast von Radio Dreieckland in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Wir senden heute vom runden Tisch Brasilien aus Weimar und haben hier eine große Runde mit rund 30 Leuten vielleicht, wo es sicherlich noch weitere Fragen gibt nach der Übersetzung.
Ainda estão escutando o programa Maijum Café, produzido em cooperação com a Pulsar Rio de Janeiro. Nós estamos transmitindo diretamente da Mesa Redonda Brasil, num grupo de trabalho com mais 30 pessoas, que agora vão poder dirigir outras perguntas aos nossos amigos brasileiros.
Ja, hallo, ich bin Almute. Wir saßen ja letztes Jahr beim Runden Tisch zusammen und haben uns über das Thema Stadt und Copa unterhalten. Und da fiel ganz oft der Begriff Recht auf Stadt und der sagt ja auch schon vielen Leuten was. Und in dem Vorbereitungsreader für diese Tagung habe ich jetzt auch den Begriff Recht auf Kommunikation gelesen. Und da würde mich mal interessieren, ist das nur oder ist das das Recht auf freie Meinungsäußerung oder umfasst das mehr? Wer verfolgt dieses Recht? Wer setzt es wem gegenüber durch und mit welchem Ziel? Was ist erreicht, wenn es ein Direito à Comunicação, ein Recht auf Kommunikation gibt?
O meu nome é Almute. No ano passado, nessa mesma conferência, nós debatemos muito a questão das cidades da Copa 2014. Falamos muito do direito ao espaço urbano, do direito de viver, de ser cidade. Agora ouvimos falar também do direito à comunicação. Eu gostaria de saber de que se trata. O direito à comunicação é a liberdade de expressão, vai além dela? Será quem é que reivindica esse direito? Quais são os objetivos? Quais são as reivindicações? E perante quem que vocês levantam essa bandeira do direito à comunicação?
Bom, a MARC é uma entidade internacional que reivindica o direito à comunicação como um direito humano. Na verdade, um direito que está garantido na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, como o próprio CI falou na fala dele, o artigo 19, que é a liberdade de expressão, e é um direito que tem que ser garantido, e para ele ser exercido, tem que haver garantias também por parte do Estado para que não haja uma sobreposição do poder econômico ao direito à comunicação, que é o que há atualmente no Brasil. Atualmente, a gente vê que o direito à comunicação ele é exercido principalmente por quem exerce poder econômico no país. Então, há uma concentração grande, principalmente no tocante ao espectro eletromagnético, tanto de rádio, TV, de radiodifusão em geral, que concentra na mão e a comunicação acaba virando um negócio e não um direito. Então, acho que essa é a grande questão e que o Brasil, inclusive, se a gente for ver numa conjuntura da América Latina em que se avança em algumas leis positivas como na Argentina, no Uruguai, que democratizam e dividem até o espectro, o Brasil está retrocedendo nisso e cada vez cedendo mais aos apelos do setor empresarial e comercial no tocante à comunicação.
Also Pedro beschreibt hier das AMAG als Organisation des Menschenrecht auf Kommunikation, also das Recht auf Kommunikation als ein Menschenrecht definiert, das allen zustehen sollte, so wie es im Artikel 19 definiert ist, auf den ja auch schon Konrad Bezug genommen hat. Und er sagt, dass das Problem in Brasilien vor allem ist, dass es hier kein Recht auf Kommunikation gibt, sondern dass Kommunikation hier vor allem ein Geschäft ist, weil es vor allem ein Oligopol, eine kleine Anzahl von kommerziellen Unternehmen den Zugang kontrollieren zu den Medien. Und genau dagegen richtet sich die Arbeit, also das Recht auf Kommunikation zu einem Recht für alle zu machen. Und im Kontext von Lateinamerika bemerkt er dazu, dass es in Ländern wie Argentinien oder in Uruguay, die ihre Mediengesetze schon novelliert haben, bedeutende Fortschritte gibt, während in Brasilien hier der leidende Stand zu beklagen ist. Okay. Tem mais perguntas lá? O Conrad não quer comentar. Eu não sei se você tem uma pergunta lá para o pessoal da Alemanha, de repente. Sim.
Eu não conheço nenhuma rádio livre da Alemanha. Queria até abrir a ponte aí para contatos, para conhecer alguma.
Also, Konrad, jetzt nachdem Leonardo noch kommentiert, können wir später vielleicht noch darauf eingehen. Er wäre interessiert zu wissen, was es für freie Radios in Deutschland gibt und wie man da in Kontakt kommen kann.
Não, fazendo apenas um comentário à excelente explicação dos colegas do Rio de Janeiro, para ter liberdade de expressão, para ter liberdade, para ter uma comunicação democratizada de fato, você precisa ter acesso a canais de comunicação. O problema é que você tem, na verdade, como o pessoal colocou, um monopólio desses canais de comunicação, né? E mesmo pensando em termos de internet, em que você fale, bem, a internet você tem liberdade total, porque é só você criar seu blog lá e difundir suas ideias. Só que você pode criar seu blog, difundir suas ideias e só a sua mãe ler você. Né? E ninguém mais além da sua mãe. Né? Como se fosse um trabalho de escola, que as pessoas fazem trabalho de escola, ninguém vai ler, né? Só o professor e a pessoa. Então, na verdade, o que a gente tá, o que essa discussão, ela entra numa discussão de acesso aos canais, é claro, né? O espectro eletromagnético brasileiro, ele é repartido na mão principalmente da classe política e de algumas pessoas, né? Então, e o pessoal já explicou bem no Rio o que significa, né, estar fora desse espectro, de ser jogado para fora. Mas não é apenas. Por exemplo, se você vai ver a internet no Brasil, por mais que a internet tenha sido importantíssima e os veículos alternativos tenham sido importantíssimos durante as manifestações, e quem tiver interesse pode ver, inclusive, os estudos do Sérgio Amadeu, do professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, que mostram quais que eram os polos de concentração de informação durante as manifestações em São Paulo, como é que funcionava esse canal de comunicação. Apesar disso, no restante nos outros momentos do ano, né, digamos que a concentração, os polos de difusão de informação da internet, de difusão de notícia, ainda estão concentrados muito nos meios tradicionais. E tem um ponto que eu retomo aquilo que eu falei lá atrás, que também é fundamental para entender isso, por mais que a gente tenha como produzir informação de forma livre, colocar na internet, as pessoas ainda se agregam em cima de veículos, de polos de veículos tradicionais, há uma agregação muito grande, porque lá tem uma concentração muito grande de informação, né, múltipla, díspare, então as pessoas vão lá e vão atrás dessa informação. Os polos na internet, no Brasil, os grandes portais, você vai ver a relação, depois das redes sociais, os principais sites, né? Então, você precisa de um trabalho no sentido também, para democratizar a comunicação, você precisa democratizar o financiamento da comunicação. Você precisa distribuir recursos financeiros para rádios comunitárias, para jornais de bairro, para sites, para agências de notícias alternativas, blogs, porque, caso contrário, você não consegue, esses veículos não conseguem se impor, na verdade, impor o seu ponto de vista nesse processo amplo. Desculpa, coitado do tradutor, né?
Eine Anmerkung zu dem, was die Kollegen in Rio de Janeiro ja ganz trefflich gesagt haben. Meinungsfreiheit, klar, darum geht es uns. Meinungsfreiheit bedeutet aber auch Zugang zu den Kommunikationskanälen. Nicht nur, dass man sagen kann, was man denkt, sondern dass man auch die Kanäle der Kommunikation nutzen kann. Da haben wir in Brasilien, wie gesagt wurde, ein Monopol. Und dieses Monopol, natürlich kannst du im Internet oder frei deinen Blog schreiben, aber im schlimmsten Fall liest den nur deine Mutter, und das ist so wie Hausaufgaben machen, die liest nur der Lehrer. Also wofür macht man das dann? Das heißt, wir brauchen Zugang auch zum offenen Frequenznetz. Das ist, wie gesagt, stark reglementiert. Manche sind bereits rausgeflogen aus den Radiofrequenzen, die wurden dann wieder dicht gemacht. Internet, ja, da kann man was machen. Auch soziale Medien sind wichtig. Wir haben allerdings festgestellt, Sergio Amadeu von der Universität im ABC bei São Paulo hat das rausbekommen, dass diese Kommunikationskanäle eigentlich bei den Demos natürlich punktuell der Faktor waren, um die Leute zu informieren. Die Leute beraten sich dann und informieren sich über soziale Medien und Netzwerke. Übers Jahr gesehen, wenn nichts gerade ansteht, ist es doch eher so, dass man die traditionellen Medien nutzt. Es gibt also Kommunikationsfreiheit, ja, aber wenn es nicht hart auf hart kommt, wie bei den Demos beispielsweise, dann scharen sich die Leute um die traditionellen Medien. Da kriegt man halt die Informationen, die man übers Jahr im Alltag so braucht. Das heißt, wenn wir im Internet über soziale Medien und unsere Sites da was machen wollen, dann brauchen wir natürlich auch Gelder und Mittel, A, uns zu unterhalten und B, diese Sachen bekannt zu machen. Das wäre für uns die Aufgabe, die Finanzierung der Medienlandschaft zu demokratisieren, damit auch freie Radios, damit auch unsere freien Presseagenturen und Blogs Gehör finden in diesem doch noch von den traditionellen Medien dominierten Geschäft.
Und unser Podcast Mais und Café ist ja auch nicht ein deutscher Podcast, der auf Brasilien schaut, sondern es ist ein Austausch. Und deswegen würde ich gerne kurz auf die Frage von Siri eingehen und ganz kurz was zu deutschen freien Radios sagen. In Deutschland gibt es den Bundesverband Freie Radios, die sich nicht in allen Bundesländern gibt es freie Radios, weil Kommunikation in Deutschland eine Ländergeschichte ist. Jedes Land hat sein eigenes Landesmediengesetz. In Bayern zum Beispiel gibt es zwar zwei Radios, die Teil des Bundesverbands Freier Radios sind, aber die laufen dort rechtlich unter Privatradios sozusagen. Radio Lora in München und Radio Z in Nürnberg zum Beispiel. In Baden-Württemberg gibt es schon relativ lange freie Radios. Radio Dreigeland war das erste. Und ja, es gibt so einen Kongress, der hat gerade in Nürnberg stattgefunden, der Bundeskongress für freie Radios und ein Radiocamp, das immer im April, Mai stattfindet. Dort treffen sich eine Woche lang Radioaktivisten und Aktivistinnen aus dem deutschsprachigen Raum, also auch Schweiz, Österreich und Luxemburg sind da Radioaktivisten vor Ort und tauschen sich aus.
Ou seria fazer uma pergunta, e já que a gente não está fazendo a mão única, quer também responder às perguntas dos nossos amigos brasileiros, eu gostaria de responder que nós temos uma associação de rádios livres aqui na Alemanha. Na Alemanha, a legislação dos meios de comunicação é uma tarefa, uma incumbência dos estados federados. Um exemplo disso são as rádios Lora e Z em Nuremberg e Munique, respectivamente, que são tidas como rádios privadas lá no estado da Baviera, enquanto a nossa Dreieckland, a mais antiga em toda a Alemanha, ela existe no estado de Baden-Württemberg. Todos os ativistas de rádios livres se encontram normalmente em abril, maio de cada ano. Aí se unem não só os ativistas e militantes das rádios livres na Alemanha, mas também de outros países de fala alemã, como Luxemburgo, Suíça e Áustria, para uma troca de experiências de um congresso dos radialistas internacionais.
Genau, und vielleicht noch kurz, als Luisa und Livia uns damals besucht haben, haben wir mehrere Radios in Deutschland und der Schweiz auch besucht, dort Interviews geführt und die auf Deutsch, Portugiesisch und Portugiesisch aufbereitet. Die kann man auch nachhören, die werden wir dann im Podcast in den Fußnoten später verlinken. Dort kann man einen Eindruck bekommen, wie das hier aussieht. Piratenradios, wenn man die, soll man eigentlich nicht so nennen, es ist ja ein Recht auf Kommunikation, es wird nicht illegal vielleicht, aber legitim ist es, ein Radio zu betreiben, aber das gibt es eigentlich hier nicht, weil die Strafen viel zu drakonisch sind, eine Frequenz zu besetzen, da kriegt man richtig auf die Löffel hier, das gibt es nicht im deutschsprachigen Raum eigentlich. Also Radios Livres in dem Sinne, sie fordern gar keine Lizenz, sondern senden einfach, das ist hier ausgestorben.
Nós temos alguma documentação também de visitas entre amigos e outros radialistas e ativistas dos rádios que estão em alemão, portunhol e espanhol, estarão à disposição por links que vamos colocar no nosso site. Talvez seja oportuno dizer ainda que rádios piratas, por mais que pirata seja uma expressão pouco adequada, já que o direito à comunicação não pode significar que rádios sejam ilegais ou até ilegítimas, rádios piratas não existem na Alemanha, porque se você ocupa uma frequência qualquer, você apanha tanto que não vale a pena. Então, rádios piratas não existem, as livres sim.
Wir haben jetzt ungefähr 35 Minuten schon gesendet von unserem einstündigen Programm Mais und Café. Es gibt aber noch Fragen, die sich vorhin schon angemeldet haben, und da würden wir gerne noch weiter drauf eingehen.
Após os primeiros 35 minutos de duração do nosso programa até agora, nós convidamos os demais interessados aqui na Alemanha, cidade de Weimar, a fazer as suas perguntas.
Ja, mein Name ist Michael. Und mich würde noch mal interessieren, wir haben jetzt schon gehört, dass es eben Probleme gibt beim Zugang überhaupt, ein freies Radio aufzumachen und dass es viele Probleme gibt, dass freie Radios geschlossen werden. Aber wie sieht es denn bei der alltäglichen Arbeit aus? Seid ihr relativ frei in Recherchen und euren Beiträgen oder gibt es da auch viele Behinderungen, gibt es Kontrolle oder sogar Zensur? Da würde ich gerne noch mal nachfragen.
Meu nome é Michael, eu já ouvi falar, e vocês já falaram, que é difícil o acesso às frequências, que as rádios livres enfrentam essa dificuldade, umas e outras são fechadas também. Agora, no dia a dia jornalístico, do trabalho, que que vocês realizam lá no Brasil, vocês também sofrem represálias? Por exemplo, sei lá, é fácil fazer uma cobertura, uma pesquisa jornalística, ou há até problemas com a censura?
Bom, a gente tem uma agência de notícias que é a Pulsar. Na verdade, a gente sofre muito com esse problema que o Leonardo colocou, que é a questão de falta de financiamento. Isso acaba sendo uma forma de censura, que não é uma censura direta de conteúdo, mas que delimita a atuação dos veículos de comunicação mais alternativos. As rádios comunitárias têm um problema que é legal, que é para sua sustentabilidade mesmo. Assim, a gente não consegue fazer uma rádio, a rádio comunitária no Brasil, ela é feita praticamente toda ela com trabalho voluntário, porque ela não tem, não pode conseguir patrocínio, não pode conseguir verbas de publicidade, só apoio cultural e o que é bastante restrito, é a delimitação desse conceito de apoio cultural. Além disso, há uma concentração das verbas de publicidade do próprio Estado brasileiro, do próprio governo federal, que centraliza sua verba de publicidade calcada no sentido de audiência. Então, acaba privilegiando ainda mais os grandes meios de comunicação. Com 75% da verba de publicidade do governo brasileiro foi gasto com 10 empresas de comunicação. E isso não só em rádio, como em TV e internet também há essa concentração. Então, isso dificulta muito que a gente desenvolva, a gente tem projetos de, não há uma censura de conteúdo, mas há uma dificuldade de desenvolver projetos com mais capilaridade e eficiência de pesquisa jornalística mesmo por conta dessa restrição de recursos. A gente tenta interagir com outras iniciativas de mídia alternativa, de outras agências de notícia para produção de conteúdo, mas é nesse sentido que a gente tem mais essa restrição, não seria uma censura propriamente dita, como foi nos períodos de ditadura militar e tudo. A gente ainda não vivencia isso nesse sentido aqui.
Also, Pedro, wollte noch mal kurz auf den Punkt der Nachhaltigkeit von den Radios eingehen, was ein großes Problem ist. Also einfach wirklich kontinuierlich Radio machen zu können mit den wenigen Ressourcen, mit den wenigen Mitteln, die Community-Radios zur Verfügung stehen. Und das ist im Alltag auch so, das, was man von den Radios erzählt bekommt, eines der größten Probleme einfach. Denn das Gesetz sieht nur vor, dass es so eine Art Sponsoring geben darf von lokalen Unternehmen oder Institutionen, und damit allein ein Radio zu unterhalten, ist eben sehr schwierig. Werbung zu senden ist verboten, also auch von öffentlichen Institutionen oder von internationalen Organisationen, Sport von der UNO oder von der UNESCO, sowas ist nicht erlaubt. Und aus dem Grund haben es als die Community-Radios unheimlich schwer gegenüber den anderen Medien, die auch sehr viele öffentliche Mittel sich vereinigen. Denn der Staat gibt jedes Jahr sehr viel Geld aus, auch der brasilianische, für Werbung. Und das Budget davon geht zu 75%, wie Pedro sagt, an die 10 größten Unternehmen. Dann bleibt für die anderen nicht mehr so viel übrig. Das heißt also, das ist wirklich ein Problem, die Nachhaltigkeit gewährleisten zu können. Und es ist im Prinzip eine Art Zensur, also eine indirekte Zensur, nicht die in die Meinung eingreift, aber die Meinungsäußerung doch stark beeinträchtigt. O seria teve que sair agora, porque, como eu falei ao início, ele está organizando um evento aqui também de mídia ativistas que vai começar aqui a uma hora. Somente quis falar um pouco da repressão rapidamente também, que eu conheci lá em rádios livres e comunitárias. Claro, é um problema que você, sem ter uma outorga, você sempre tem que ficar alerta e calcular que em algum momento a polícia pode chegar com a agência regulatória para fechar a sua rádio, e eles vão levar todo o equipamento, quebrar coisas às vezes, E a lei, que é muito restritiva, do 62, prevê também penas assim, de cárcel, de prisão para as ativistas. Então, isso é uma coisa muito pesada e também força as rádios a se organizar de uma forma de sempre calcular se é fechado de um dia a outro. Então, você não vai colocar um equipamento tão custoso, você tem que garantizar reabrir a rádio de uma maneira muito rápida, então influa sobre a mesma cultura radiofônica. Ich wollte jetzt einfach noch mal kurz kommentieren in der Abwesenheit von Siri, der schon wieder am Telefon ist, weil er hier noch ein Event organisiert für Medienaktivisten, der in der Stunde anfängt. Wie es denn aussieht mit der Repression in den freien und Community-Radios, die keine Genehmigung haben? Was uns erzählt wird, was man mitbekommt, ist einfach, dass es auch sehr schwierig ist, überhaupt kontinuierliches Radio zu machen, wenn man immer mit der Angst leben muss, dass es von einem auf den anderen Tag geschlossen wird. Denn wenn die Polizei kommt, zusammen mit der Regulierungsbehörde, dann nehmen die das Equipment mit, zerstören teilweise auch Sachen von der Einrichtung im Radio, und das restriktive Mediengesetz von 62 sieht auch Haftstrafen vor für Leute, die ohne Genehmigung Radio machen. Also das ist schon heftig und beeinflusst einfach auch die Radiokultur, weil so ein Studio muss so aufgebaut sein, dass wenn wirklich die Polizei kommt, man auch schnell wieder auf Sendung sein kann. Also man tut kein super teures Equipment hinstellen, sondern stellt sich auf diese, ja, auf diese Umstände einfach ein.
Wir sind immer noch beim Maijun Café, haben noch ungefähr 15 Minuten Zeit in dieser Sendung, in dieser Spezialausgabe aus Weimar auf dem Runden Tisch. Ich würde jetzt kurz die junge Dame vorziehen, weil sie noch keine Frage gestellt hat, aber dann kommen wir hoffentlich noch zu dir.
Mais Café, mais 15 Minuten nessa programação transmitida aqui de Weimar, na Alemanha. Temos mais 15 Minuten, então eu passo a palavra para a próxima pergunta.
Guten Tag, Annette Mockler, Tadesum Schweiz. Ich würde gerne fragen, und zwar, gerade ist für uns besonders wichtig eigentlich massive Gewalt gegen Jugendliche, vor allem gegen schwarze Jugendliche in Brasilien. Und es gibt einen Zusammenhang auf jeden Fall zwischen Medien und Gewalt. Also wir wissen zum einen, dass Medien Gewalt auch befeuern können, dass Medien auch teilweise dazu beitragen, dass Mord an schwarzen Jugendlichen legitimiert wird, indem das in Zusammenhang mit Drogen gestellt wird und so weiter. Und es gibt aber auch die andere Seite natürlich. Es gibt natürlich auch die andere Seite, dass also viele Bewegungen in den Vierteln zur Gewaltprävention auch mit alternativen Medien arbeiten und das wirklich ein Mittel der Gewaltprävention ist. Und ich würde gerne von euch mal einfach ein bisschen was also zu diesen beiden Aspekten hören.
Bom, meu nome é Annette Mockler, trabalho na Terre des Hommes Suíça. E eu gostaria de falar um pouco sobre mídia, meios de comunicação e violência. Sabemos que a violência, isso nos preocupa muito no nosso trabalho, afeta principalmente os jovens e principalmente os jovens afro-brasileiros. Os meios de comunicação tradicionais fazem uso da violência, até contribuem para a violência, legitimando-a, dizendo que, olha, morreu porque mexeu com drogas, etc. Enquanto os bairros e as associações de bairros, às vezes, fazem até o uso da mídia alternativa para a prevenção da violência. Então, meios de comunicação tradicionais, meios de comunicação alternativos e violência. Gostaria que comentassem essa questão.
Bom, primeiro eu gostaria de diferenciar um pouco o que eu considero como mídia alternativa, porque aqui no Brasil nós temos uma grande oligarquia. E, então, eu considero as emissoras menores também como uma mídia alternativa pela diferença de alcance entre a Globo, né, que domina politicamente, e as outras que praticamente repetem a pauta. Nas manifestações, a gente pode sentir na pele, ver isso na prática, de como a mídia corporativa completamente envolvida com o sistema. Até, na verdade, é o sistema que está envolvido com a mídia corporativa, porque a mídia corporativa é muito mais poderosa que o sistema. E, Então, um aspecto interessante dessas manifestações foi a proliferação do streaming, ainda que em plataformas proprietárias como Twitchcam e outras ferramentas aí que acaba caindo em servidores proprietários, foi de se ter essa possibilidade do multicasting de imediato. Então, de imediato foi uma coisa muito boa. Mas acontece que, com o passar do tempo, essas imagens foram sendo usadas como prova contra os próprios manifestantes. Então, aí já, se isso acontece, se a imagem que você gera, se a mídia que você gera passa a trabalhar para a manutenção do status quo, para controle social do Estado, eu já vejo como uma coisa bem perigosa.
Also ich fasse mal kurz zusammen. Also Siri wollte am Anfang noch ganz kurz klarstellen, wenn von alternativen Medien die Rede ist, dann muss man in Brasilien fast auch schon die kleinere kommerzielle Radiosender dazu zählen, denn es gibt durchaus dann kleine kommerzielle Sender, die nicht den Einheitsbrei von O Globo und von anderen großen kommerziellen Radio- und Fernsehketten mittragen, das nur als Vorbemerkung. Und was die Gewalt angeht, also vor allem auf den Demos, die Polizeieinsätze, die mitunter sehr hart gewesen sind, da hat sich schon feststellen lassen, dass es sehr wichtig gewesen ist, mit zu dokumentieren und im Prinzip unter Hilfnahme von Smartphones und von Kameras etc. anstatt von einem Broadcasting ein Multicasting zu machen, also eine breite Teilnahme bei der Produktion von den Bildern, von diesen Ereignissen und auch mit Hilfe von diesen neuen Technologien Gewalt zu dokumentieren und selber Bilder zu schaffen, die außerhalb der bisherigen Systeme der etablierten Medien zirkuliert sind. Er wirft am Ende jedoch noch ein, dass es auch problematisch ist und dass viele dieser Bilder am Ende auch genutzt wurden, um Leute zu verfolgen, Demonstranten, die dort darauf zu sehen sind, und das ist eben eine Debatte, die jetzt hier gerade stattfindet, also inwiefern diese Bilder die Gewalt dokumentieren, wie man mit denen umgeht, um nicht Leute dadurch in Verlegenheit juristisch, sage ich mal, zu bringen, die dort auch drauf zu sehen sind, auf Seiten der Demonstranten.
Então, foi importante, porque as manifestações aconteceram no Brasil bem próximas do Snowden e de toda essa história que vazou. Então, pôde-se abrir um debate sobre segurança na rede, sobre ferramentas antivigilância, criptografia de disco, a necessidade do uso de software livre, de um servidor livre. Então, todo esse processo, assim, a um médio prazo, está surtindo efeito dentro das academias, dentro dos laboratórios, como foi assim um grande foi um ponto de partida, um estopim para que se passem a desenvolver redes meshes e se busquem plataformas livres.
Was in Brasilien hier ein glücklicher Zufall gewesen ist, wenn man so will, ist, dass die ganze Debatte um Edward Snowden, um das Ausspähen von den Geheimdiensten in digitalen Netzwerken genau zusammenfiel, auch mit den Demonstrationen, und hier eine große Sensibilisierung stattgefunden hat, auch für Themen wie Überwachung und Speicherung von Daten, auch die Nutzung von Software Libre, dass die Leute angefangen haben, darüber nachzudenken, auch, okay, was für Server nutze ich denn, was passiert mit meinen Bildern, die ich ins Internet hochlade, wer benutzt die, und dadurch auch ein größeres Interesse entstanden ist an unabhängigen Kommunikationsmitteln, auch an freien Servern oder an Mesh-Netzwerken, also dezentralen Kommunikationsstrukturen und Datennetzwerken. Und er sieht das als sehr positiv, dass diese Debatte hier angefangen hat.
Jetzt würde, glaube ich, Leonardo noch kurz was ergänzen zu dieser Frage, zu der Gewalt und in Relation zu den Medien.
Passando a palavra ao Leonardo, gostaria de fazer um cumprimento à pergunta da violência e dos meios de comunicação.
Olha, quando a gente fala, acho que a pergunta é excelente, porque a gente tem que analisar essa pergunta por alguns vieses. De que tipo de violência a gente está falando? Primeiramente, por que, que eu falo que isso é bastante amplo? Se a gente for falar de violência de gênero na mídia, né, a arena da discussão pública no Brasil é eminentemente machista, seja ela alternativa ou mainstream. Então, eu não vou trazer histórias e mais histórias, mas eu tenho histórias e mais histórias de amigos e de amigas dentro dos veículos alternativos que sofrem machismo pesado, sofrem violência de gênero pesado. Isso para falar de mulheres. Eu não estou nem falando de transexuais, transgêneros, entre outros. Agora, mulher, existe um machismo pesado mesmo, não só no controle dos veículos de comunicação alternativos, mas você tem violência de gênero com relação à linguagem adotada, com relação às preocupações, pautas, né? Então, tem isso presente, né? As pessoas acham que porque alguém é de esquerda que não é machista. E não tem uma coisa a ver com a outra, né? A outra coisa, se você falando de violência trabalhista, também é super complicado, porque, primeiramente, na mídia... Acho que tem que traduzir melhor, porque essa resposta tem três partes. É melhor ser...
An die erste Antwort, die ich geben möchte, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Gewalt anzuschauen. Gewalt hat ja verschiedene Gesichter. Gewalt und Gender ist natürlich eine wichtige Frage. Und da würde ich sagen, selbst in den alternativen Medien, und da ist die Linke auch nicht vor gefeit, selbst wenn man alternativ sein will, es gibt so viel Gewalt gegen Frauen. Ich spreche jetzt nicht unbedingt nur von körperlicher Gewalt, sondern auch gerade von Themen, die gar nicht aufs Tapet kommen, von frauenfeindlicher Sprache. Das ist ein Thema, was auch die Linken, die alternativen Medien sich nochmal genau anschauen müssen. Da ist noch viel zu tun.
Existe uma violência trabalhista também. Primeiramente, se a gente pega os veículos tradicionais de comunicação, eu não vou entrar muito na discussão, porque ela é longa, mas o jornalista no Brasil, que trabalha num veículo tradicional, ele não se vê como trabalhador. Ele se vê como parte integrante da mesma classe social do proprietário do veículo de comunicação. E ele só descobre que não, que ele é trabalhador, quando ele é demitido sumariamente. Quando tem as demissões em massa, como estão ocorrendo no Brasil recentemente. E aí ele se pergunta, poxa, mas eu achei que o patrão era meu amigo, né? Por quê? Porque ele frequenta o mesmo universo cultural dos donos dos veículos de comunicação. Aí isso é muito interessante, porque jornalista no Brasil não sabe cobrir greve. Quando ele vai cobrir greve, alguém trava uma avenida fazendo uma manifestação, o jornalista fala do quê? Do trânsito. Né? Agora, se temos esse problema nos veículos tradicionais, é claro que nos veículos alternativos temos outro. É claro que é muito difícil, é trabalhista também esse problema, é muito difícil ele sobreviver, é muito difícil conseguir recurso, e muitos veículos são feitos em forma de voluntariado, né? Muitas iniciativas são voluntárias. Mas há as iniciativas que são monetarizadas, e mesmo assim, quando essas iniciativas envolvem dinheiro, surge mesmo no veículo alternativo alguém que muitas vezes centraliza esse recurso, que ganha dinheiro em detrimento da exploração dos outros. E como tem, né? Então, também tem uma violência trabalhista relacionada à questão dos veículos alternativos e mainstream.
Zweite Antwort, ich geben würde, Verletzung oder Gewalt gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Überlegt euch mal, wie Journalisten normalerweise auftreten, auch gerade in den traditionellen Medien. Die verstehen sich ja nicht als Arbeiter, als Arbeitnehmer, als Lohnabhängige, sondern identifizieren sich fast mit den Besitzern ihrer Medienorgane. Die halten sich sozusagen für zumindest gleichwertig oder auf gleicher Augenhöhe. Die merken das erst, dass sie Arbeitnehmer sind und rausgeschmissen werden können, wenn sie einfach auf der Straße landen, weil jetzt gerade in Brasilien Massenentlassungen an der Tagesordnung sind. Das hat damit zu tun, dass ein Journalist immer davon ausgeht, dass der Chef oder der Besitzer des Medienhauses natürlich die gleichen kulturellen Wertvorstellungen teilt. Man hört der gleichen Welt an, und von Streik wissen Journalisten meist überhaupt nichts. Wenn man Journalisten von solchen Medien losschickt, um über Streiks zu berichten, dann berichten die über Verkehrsprobleme, weil da eine Straßenblockade oder ein Marsch oder sowas stattfindet. Bei den alternativen Medien ist es aber auch nicht anders. Auch dort gibt es Gewalt gegen Arbeitnehmerrechte. Gerade wenn, gut, viele arbeiten freiwillig, aber wenn irgendwo Geld im Spiel ist, wenn irgendwelche Beziehungen dann auch sich monetär niederschlagen, gibt es immer den einen oder anderen, der dieses Geld zentralisiert, das Geld abschöpft und die anderen ausbeutet und deren Rechte missachtet.
E só para finalizar, existe, quando a gente vai tratar, por exemplo, da violência, é claro que a mídia, convencional, ela tem uma coisa que, às vezes, o discurso que ela compra de defender o status quo, né, de manter o status quo e, muitas vezes, criminalizar determinadas classes sociais, isso é a parte mais aparente e visível. Só que tem uma parte da mídia, a mídia ela é mantida, é claro, com publicidade, com propaganda. Há uma violência relacionada ao consumo no Brasil muito forte. E essa violência relacionada ao consumo, ela é, muitas vezes, invisível e imperceptível. Né, de você, na verdade, deixar muito claro determinados valores, né, através da publicidade. A publicidade no Brasil é muito violenta, não estou falando que em outros lugares do mundo não é, mas é violenta, como eu comentei ontem, propagandas que deixam claro que você só é um cidadão e só vai ser um cidadão se você estiver consumindo. Caso contrário, você não é. E essa propaganda ela é transmitida pelos meios de comunicação em massa. O problema é que, mesmo com toda a capilaridade, mesmo com toda a força que vem surgindo nos veículos alternativos, isso é insuficiente para contrapor com o poder daquela mensagem. É que nem quando vocês têm filhos pequenos, e esses filhos, você fala, não adianta que você fale para esses filhos, olha, o que você está vendo na TV, essa propaganda, ela não significa que você, se você não tiver isso, você não vale nada. Não importa, a televisão o dia inteiro está bombardeando ele com relação a isso. Então, isso para a gente, o que falta no Brasil de uma forma firme também é uma educação para a mídia dada no ensino básico desde cedo, para que as pessoas possam, na verdade, interpretar aquilo que consomem, seja ela de mídia alternativa ou de mídia convencional.
Dritte Form von Gewalt, auf die ich kurz eingehen möchte, den Status quo verteidigen und alle, die kritisch sind, kriminalisieren, das liegt auf der Hand, das machen die traditionellen Medien immer wieder. Die zweite Geschichte ist natürlich auch Gewalt und Konsum. Wenn ich mir überlege, mit wie viel Gewalt, wie gewaltig die Konsumwerbung da reingehauen wird, das läuft unsichtbar, ja fast unmerklich ab. Dass Bürger immer nur Bürger sind, wenn sie Konsumenten sind, das machen die Massenmedien wirklich gewaltig jeden Tag, und da können noch so viele alternative Medien auftreten. Diese Botschaft wird den Leuten jeden Tag reingehämmert, wenn man sich so kleine Werbespots anguckt, auch mit Kindern. Man wird ständig bombardiert mit der Botschaft, du bist nur was, wenn du was hast, wer nichts ist, wer nichts hat, der ist nichts. Da wäre es notwendig, dass wir medienpädagogisch arbeiten von der Grundschule an und den Leuten klar machen, wie man überhaupt diese Botschaften konsumiert, wie man sie verarbeitet und wie man sich auch von ihnen distanzieren kann.
Wir sind jetzt in der 58. Minute angekommen von unserem Podcast Mais un Café, ein Podcast produziert von Radio Dreieckland und der Agencia Pulsar in Brasil. Heute hatten wir viele Gäste, und weil wir eben auch darauf Wert legen, dass alle Hörerinnen und Hörer auch uns verstehen, auch wenn sie nur Deutsch oder nur Portugiesisch verstehen, ging das jetzt alles etwas länger wie normalerweise bei der Konferenz. Aber hiermit möchte ich mich nochmal bedanken bei Leonardo, bei Nils, der aus Brasilien übersetzt hat, bei Pedro Siri und natürlich auch unserem Übersetzer hier vor Ort. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Mais un Café.
Chegando ao 58º minuto do Mais um Café, fim do nosso podcast que realizamos com a Dreieckland em cooperação com a agência Pulsar. Nós levamos um tempo a mais porque fazemos questão que todos compreendam o que é dito, tradução é feita, grato ao Leonardo, ao Nils, que fizeram a tradução no Brasil, ao Siri, ao intérprete aqui na Alemanha. Muito obrigado por sua atenção.